Ein Amerikaner allerdings kennt seine Experimente. Graham Bell. Er hat, auch wenn andere die Ideen geliefert haben, am Ende die Lorbeeren geerntet, dank seines Geschäftssinns und wohl auch mit einem Schuss Skrupellosigkeit.
Bis das Telefon seinen Siegeszug durch die ganze Welt antritt, dauert es allerdings noch etwas. Die Zeitgenossen sind skeptisch, vor allem in Good Old Europe.
Kapitel 2: Erfindung sucht Nutzer oder das Buch der Narren.
In Berlin wird Generalpostmeister Heinrich von Stephan auf die Erfindung aufmerksam. Er testet Bells Apparate und ist begeistert.
Der hatte eigentlich sehr visionär erkannt, das wird zukünftig ein interessantes Gerät. Aber bei dem Aufruf, der dann anschließend in Berlin erfolgt ist, wer möchte ein solches Gerät haben, haben sich viel zu wenige gemeldet. Und als dann die ersten wenigen zusammenkamen, das erste Telefonbuch in Deutschland, dann sprach der Volksmund von einem Buch der Narren, weil man dachte, wozu haben diese Menschen sich ein solches Gerät ins Haus geholt? Also das heißt, die Nutzung war damals lange nicht klar und es hat einige Jahre gebraucht, um da sozusagen Akzeptanz zu bekommen.
Sprich, Stephans Zeitgenossen halten die seltsamen Geräte für Schnickschnack, für amerikanischen Schwindel und Humbug, für überflüssiges Spielzeug.
Erst allmählich sprechen sich die Vorteile herum. Zum Beispiel bei Fabrikanten, die sich jetzt zwischen Fabrik und Wohnräumen verständigen können.
Oder im großbürgerlichen Privathaushalt. In den gründerzeitlichen Palästen ist es einfach praktisch, die Kommunikation zwischen Speisezimmer und Küche, zwischen Herrschafts- und Dienstzimmer per Fernsprecher abzuwickeln.
Und neben den Hausnetzen reifen bald Pläne für die ersten Ortsnetze. In den USA, in New York, San Francisco und Chicago breiten sie sich rapide aus.
Auch in Deutschland wird die Schar der angeblichen Narren immer größer. Im April 1881 sind es in Berlin bereits 94. Zu den Fabrikbesitzern gesellen sich Ärzte, Rechtsanwälte, Banken, Hotels und Geschäftsleute aller Art.
Und gegen Ende des Jahres 1881 haben neben Berlin bereits Köln, Hamburg, Frankfurt am Main, Mannheim, Breslau und Mühlhausen im Elsass ein eigenes Ortsnetz.
Kurioserweise macht das Telefon zwischendurch auch Karriere als Einwegmedium, als Distributionsapparat für musikalische Aufführungen.
In einigen Ländern entstehen sogenannte Institutionen der Hörlust, telefonische Einrichtungen, in denen man nach Einwurf des entsprechenden Geldstücks Vorstellungen aus der Oper verfolgen kann, quasi als Vorläufer des Radios.
Libiamo, libiamo, relie ti canici che nobelezza incora.
Doch das bleiben nur Episoden. Die Stärke des Telefons ist und bleibt, man kann nicht nur hören, man kann auch sprechen. Und zwar nicht nur Mann, auch Frau.
Kapitel 3: Handvermittlung oder hier Amt, was belebt?
Das neue Medium beschert vielen jungen Frauen einen neuen Job.
Das Fräulein vom Amt wird geboren.
Weil durch die höhere Stimmlage des weiblichen Organs die Schallwellen leichter verständlich sind und sodann, weil der Teilnehmer friedlich wird, wenn ihm aus dem Telefon eine Frauenstimme entgegentönt.
So die offizielle Begründung in Deutschland, als dort um 1890 die ersten Fräuleins vom Amt ihren Dienst antreten. Helmut Gold.
Man hatte ja damals keine Wählscheibe am Anfang, sondern eine Kurbel. Mit dieser Kurbel erzeugte man Strom. Dann fiel bei dem entsprechenden Vermittlungsstelle die Klappe. Das ist ja heute noch geflügeltes Wort. Das heißt, da konnte jemand in der Vermittlungsstelle sehen, aha, hier begehrt ein Teilnehmer einen Anschluss. Und dann stöpselte man sich da entsprechend ein und dann sagte man, hier Amt, was beliebt. Das war der vorgeschriebene Satz. Und der Teilnehmer sagte dann, ich hätte gern die Nummer 738 oder wie immer, oder nannte den Teilnehmer. Und dann gab es eben so festgeschriebene Wortwendungen sozusagen, um die Vermittlung dann einzuleiten.
Fest steht aber, die Fräuleins haben nicht viel zu lachen. Die Stöpselei in den Vermittlungsstellen ist ein Knochenjob.
Die Bezahlung war äußerst liederlich und schlimmer noch für die Frauen war, sie hatten ein Eheverbot. Also kaum, dass sie quasi eine eheliche Beziehung eingegangen sind, sind sie aus ihrem Job geflogen.
Joachim Höflich, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Uni Erfurt.
Und Frauen, die nicht verheiratet sind, die sind eben nicht in dem Maße, so war die Annahme, strukturell eingebunden und sind eben leichter zu handhaben.
Jung und unverheiratet weckt das unsichtbare Fräulein mit der sympathischen Stimme allerhand Fantasien bei den männlichen Telefonkunden.
Wie die Damen auf entsprechende Anträge und Angebote reagieren, ist nicht überliefert.
Vielleicht sind sie ja schlagfertig und parieren mit nüchternen Standardantworten aus dem Repertoire. Zum Beispiel: besetzt. Werde melden, wenn frei.
Dokumentierte, klare Strategien im Umgang mit überreizter Kundschaft gibt es von Anfang an. Wie ein Zeitzeuge aus dem Erster Kölner Vermittlungsamt berichtet.